Ja, ich möchte auch die Grußworte nachholen und grüße ganz herzlich aus Recklinghausen. Und wir freuen uns, dass wir heute als Geschwister hier zusammen dem Herrn dienen dürfen. Genau, die aus Recklinghausen diese Predigt schon mal gehört haben, ihr müsst euch das jetzt nochmal anhören. Die anderen dürfen das erste Mal hören. Ja, ihr seht schon, es soll heute darum gehen und ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, das lautet der Weg, um Gott näher zu kommen. Oder besser gesagt, der richtige Weg, um Gott näher zu kommen. Wir sind ja hier, um Gott nahe zu sein und ich denke, dieses Thema betrifft uns alle und wir können heute aus dem Wort Gottes da einiges lernen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Dieses Bild hat einen Fehler. Vielleicht dem ganz aufmerksamen Bibelleser ist nicht einfach rauszufinden. Ich werde später darauf nochmal zurückkommen. Wem es vielleicht auffällt, der darf das gleich noch erfahren, um welchen Fehler es sich hier handelt. Was ist das hier? Die Bundeslade, ganz genau. Das ist die Bundeslade oder ein Bild von der Bundeslade. Und diese Bundeslade auf Hebräisch heißt das eigentlich nichts anderes als Kasten oder Truhe. Das ist ein Kasten, eine Truhe und in der Geschichte, die wir heute zusammen im Wort Gottes lesen werden, da geht es um einen Mann, der hat mit dieser Truhe einiges erlebt. Er wollte mit dieser Truhe Gott näher kommen und wie er das gemacht hat, das werden wir uns gleich noch anschauen. Es gibt dabei richtige Wege, es gibt aber auch, wie wir feststellen werden, einen falschen Weg, um Gott näher zu kommen oder falsche Wege. Was ist in dieser Truhe drin? Einmal Bibelkenntnisse, Abfrage. Bitte? Ja, goldener Krug mit dem Manna, mit dem Himmelsmanna. Was ist noch da drin? Die zwei Steintafeln mit den Geboten, jawohl. Und noch etwas? Und der Stab Aaron. Sehr gut. Sehr gut. Prüfung bestanden. Ich möchte euch heute in eine spannende Geschichte mitnehmen. Diese Geschichte, wenn man sie das erste Mal liest, verursacht bei einigen etwas ein merkwürdiges Gefühl, weil es zeigt uns ein Bild von Gott, was wir nicht sofort einordnen können, wo wir vielleicht eine Schwierigkeit haben, sagen, okay, so ist Gott, was mache ich jetzt damit und wie gehe ich damit um? Wir lesen heute zusammen aus dem ersten Chronikbuch, könnt ihr gerne mit aufschlagen, Kapitel 13. Das erste Buch Chronik und Kapitel 13. Bevor wir in den Text zusammen einsteigen, einmal möchte ich euch kurz abholen, worum geht es hier? Es geht hier in der Geschichte um den König David. Der König Saul, der erste König von Israel, der ist gestorben. Und König David wird hier zum König gesalbt und er vereint als erstes das Nord- und das Südreich. Er bildet wieder das komplette Israel zusammen und er macht Jerusalem zur Hauptstadt von ganz Israel. Und jetzt, als einer seiner ersten Amtshandlungen, hat David ein ganz großes Ziel. Er möchte etwas erreichen, er möchte Gott näher kommen. Und wie er das macht, das lesen wir zusammen. Erste Buch Chronik, Kapitel 13, die Verse 1 bis 6 zunächst. Später lesen wir da noch weiter. Ich habe auch den Text hier mitgebracht. Könnt gerne mit mir lesen. Und David hielt Rat mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels, wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle. Denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. So versammelte David ganz Israel vom Sihorfluss in Ägypten an bis nach Lebo Hamat, um die Lade Gottes von Kiriat Jearim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Bala, das ist Kiriat Jearim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort herauf zu holen. Nun, wir lesen hier, David fasst einen Entschluss und es liegt ihm ganz am Herzen, die Bundeslade wieder nach Jerusalem zu holen. Und es war ihm ganz wichtig, er hat Jerusalem zur politischen Hauptstadt erklärt, aber er wollte nicht nur das, es war ihm sehr wichtig, er hat gesagt, ich möchte, dass Jerusalem die geistliche Mitte wird vom Volke Israel. Und die Frage ist, warum war das David so wichtig? Die Bundeslade war bisher nicht in dieser Stadt gewesen. Und warum war ihm das so wichtig, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen? Nun, diese Truhe, so wie es im Hebräischen heißt, war mit dem Gegenwart Gottes verbunden. Lass uns noch mal gemeinsam auf die Bundeslade schauen. Wem ist jetzt der Fehler hier aufgefallen? Weiß es jemand? Die Holzstangen, die dort durch die Ringe führen, sind in Holz dargestellt. Wenn man genau nachliest, waren sie auch mit Gold überzogen. Komplett. Also all das, was ihr seht, war eigentlich aus Gold. Auch die Holzstangen. Diese Truhe, sie war eigentlich gar nicht so groß. Sie war 80 cm hoch, 80 cm breit und 1,30 Meter lang. Also so eine große Truhe war das gar nicht. Recht überschaubar, würde man vielleicht sagen. Und die Deckplatte, die ihr seht, sie war komplett aus Gold. Vollständig aus Gold und der Rest war aus Akazienholz und wurde mit Gold überzogen. Und diese Bundeslade, sie war dem König David so wichtig, denn diese Bundeslade war mit dem Segen Gottes verbunden. Ihr wisst, wenn ihr die Geschichte von Israel gelesen habt, dann ging diese Bundeslade vor dem Volk Israel her und Gott ging mit seinem Volk hier durch die Wüste. Es war die Anwesenheit und ein Sprachrohr Gottes, wie wir dort lesen können. Und jetzt wird auch klar, warum war das David so wichtig, dass diese Bundeslade, dass er sie bei sich haben wollte. Er wollte Gott so nah wie möglich bei sich haben. Jetzt ist die spannende Frage, war sie denn dem Volk Israel so wichtig? So wie David. Nun, zunächst einmal, wenn man die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, so einmal durchgeht, handelt hier David sehr klug. Aber nur wenn man eine gute Idee hat, heißt es immer noch nicht, dass die anderen auch sie gut finden. Das hat sich David auch gedacht. Und was macht man dann? Wenn du zum Beispiel eine gute Idee hast, was machst du dann? In der Gemeinde, dass ich habe eine tolle Idee, ich setze sie jetzt um. Es wäre nicht so klug. Man geht und fragt andere Geschwister, wie findet ihr diese Idee? Sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? David hat das genauso gemacht. Er hat Werbung für seine Idee gesammelt. Er hat die Fürsten zusammengeholt, die Obersten des Volkes, und er stellt ihnen zwei Fragen. Er hat ihnen zwei Fragen gestellt. Er sagt, findet ihr diese Idee, die ich habe, persönlich gut? Findet ihr sie gut? Und ist diese Idee auch im Sinne Gottes? Findet Gott diese Idee gut? Und wenn ihr die Idee gut findet und Gott es auch gefällt, dann sagt er, dann schickt Boten in das Land von Süden bis in den Norden und sagt allen Bescheid, auch den geistlichen Leitern und Priestern, alle sollen kommen. So viele wie möglich wollte er aus dem Volk an dieser Entscheidung mitwirken lassen. Und das Volk und die Anführer sollten diese Entscheidung mittragen. Es war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und sie wollten die Bundeslade zurückholen und sie würde in Jerusalem einen Platz bekommen, der würdig ist für die Bundeslade. Und beim genauen Lesen fällt dir etwas auf. David wollte wissen, ob es dem Volk gut gefällt. Und er fragt auch, ob es das Volk gut findet. Aber ob es Gott gefällt, fragt er gar nicht. Er hat direkt Gott nicht befragt. Und noch etwas fällt dir auf. In Vers 3 haben wir gelesen, dass zu Sauls Zeiten fragte niemand nach der Bundeslade. Das ist ein sehr entscheidender Hinweis, den man schnell überlesen kann. Was bedeutet das? Jetzt ist die Frage, zu Sauls Zeiten fragte niemand danach. Wie lange war das? Wie lange war Saul König? 40 Jahre. Kann man sich ganz leicht merken, die ersten drei Könige in Israel. Saul, David und Salomo waren alle 40 Jahre Könige. 40 Jahre hat König Saul regiert. Damals, wo Saul gestorben ist, hat es nochmal 7 Jahre gedauert, bis David König wurde. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht nur von ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Über 40 Jahre lang hat es dem Volk Israel niemanden interessiert, wo die Bundeslade war. Es hat niemanden interessiert. Es rührte niemanden. Keiner hat danach gefragt, wo ist eigentlich die Bundeslade? Wo ist die Bundeslade, wo Gott mit uns gesprochen hat? Was sagt uns das? Lass uns mal gemeinsam lesen. In 2. Mose 25, Vers 22. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 22. Dort wird uns etwas ganz Entscheidendes zur Bundeslade gesagt. Dort spricht Gott selber zu dem Volk Israel. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Wir lesen hier das konkret. Was heißt das jetzt? Damals war es so, wenn du die Bundeslade nicht aufgesucht hast, hast du die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigt. Ganz einfach. Die Bundeslade nicht aufzusuchen, heißt es, die Gemeinschaft mit Gott zu vernachlässigen. 40 Jahre lang hat sich das Volk Israel von Gott entfernt und sie haben Gott nicht gesucht. Und wir werden später noch sehen, das hat ganz gravierende Folgen. Lass uns weiter im Text lesen, die Verse 7 bis 10. Weiter heißt es dort, und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen. Und Usa und Achio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Als sie aber zur Tenne Kidon kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte und er starb dort vor Gott. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein riesiger Pilgerzug geht jetzt von Jerusalem nach Kiriat Jearim. Ich zeige euch das mal, welche Entfernung das war. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber von Kiriat bis nach Jerusalem sind es ungefähr 13 Kilometer. 13 Kilometer musste das ganze Volk einmal nach Westen wandern. Und aus 2. Buch Samuel, Kapitel 6, wissen wir, das waren mindestens 30.000 Menschen. 30.000 Menschen sind ausgezogen von Jerusalem nach Kiriat. Und jetzt kommen sie zum Haus des Abinadab. Dort befindet sich die Lade schon eine sehr lange Zeit. Eine lange, lange Zeit steht sie dort. Und David lässt ihr einen neuen Wagen bauen. Er hat einen neuen Wagen bauen lassen. Der war völlig rein. Auf diesem Wagen wurde noch nie etwas transportiert. Ein völlig reiner Wagen, könnte man sagen. Ist eine wunderbare Idee. Wir verstehen hier, der David hat verstanden, Gott ist heilig. Ich kann ihm nicht irgendeine Kutsche jetzt liefern, die man für irgendwas benutzt hat. Wir bauen etwas Neues, weil wir möchten Gott etwas Heiliges weihen. Ein heiliger Gott. Die Bundeslade darf nur darauf transportiert werden. Es war ihm sehr ernst. Und Abinadab nahm zwei Männer aus seiner Familie. Es waren wahrscheinlich nicht seine Kinder, sondern seine Enkel oder sogar Urenkel. Und die beiden sollten diesen Wagen lenken. Und die Bundeslade wird auf diesen Wagen geladen. Und der ganze Zug jetzt, müsst ihr euch vorstellen, 30.000 Menschen jubelnd wieder zurück nach Jerusalem unterwegs. Und sie singen und sie tanzen vor Gott und spielen. Und Gott zog in dieser Lade vor ihnen her. Und erstaunlich ist, damals im Alten Bund, wenn wir die Texte gut lesen, man kannte ungefähr 16 Instrumente. Und Ausleger sagen, dass zu dieser Zeit Davids circa 4 bis 5, je nach Zählweise, Instrumente, die man damals kannte, wurden komplett alle gespielt. Da wurde nicht diskutiert, welches darf man jetzt spielen, welches darf man nicht spielen, was ist nicht heilig, was ist heilig. Nein, man hat alle Instrumente aufgefahren und hat sie alle vor Gott spielen lassen. Völlig irrelevant, welche das waren. David hat alle spielen lassen. So wie es damals im nahöstlichen Kulturkreis üblich war. Und dann ist dieser Freudenzug, dieser Orchester unterwegs nach Jerusalem mit der Bundeslade. Und plötzlich passiert etwas. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganze Freude, diese ganze Begeisterung, wird durch einen Vorfall getrübt. Die Stimmung ist plötzlich dahin. Party ist vorbei. Was ist passiert? Das Singen verstummt, es spielen keine Instrumente mehr, Stille. Wir lesen hier, dass die Zugtiere den Wagen drohten umzuwerfen. Wir erfahren hier nicht, warum. Hier steht nur, die Rinder glitten aus und die Bundeslade drohte von diesem neuen Wagen, der dafür gebaut wurde, umzufallen. Und dieser Usa, der reagiert blitzschnell. So wie manchmal, wenn uns etwas hinfällt, reagieren wir schnell und packen schnell zu und wollen etwas fangen. Wenn uns mit der Hand nicht gelingt, was nehmen wir da meistens? Den Fuß. Dann fangen wir mit dem Fuß an. Da tut es dann am Fuß weh. Aber wir haben die Sache dann heile gerettet meistens. Das Gleiche macht die Usa. Er reagiert blitzschnell und er fängt diesen Wagen auf. Er hat sich vielleicht gedacht, der König hat mich zum Verantwortlichen gemacht für diesen Wagen und ich bin jetzt dafür verantwortlich, ich handle jetzt und ich rette diesen Wagen. Ich versuche das Problem damit zu lösen. Und man könnte jetzt sagen, eigentlich hat Usa eine wunderbare Absicht gehabt. Es war die Bundeslade, es war ja nicht irgendwas da drauf. Er hatte eine wunderbare Absicht und er hat den Wagen vom Umsturz gerettet. Jetzt könnte man sagen, alle müssten ihn loben. Gott müsste ihn doch segnen. Er hat sich für seine Sache eingesetzt. Doch es kommt ganz anders. Usa gelingt hier die Rettung. Was passiert dann? Gott bestraft ihn sofort. Sofort bestraft ihn Gott und nicht irgendwie. Nicht mit irgendwas. Er musste den höchsten Preis bezahlen, den du und ich hier auf der Erde bezahlen können. Er bezahlte mit seinem Leben. Er bezahlte mit seinem ganzen Leben. Er fiel sofort um und war tot. Und in einem Atemzug war diese Jubelszene vorbei. Die Parade war aufgelöst. Der Freudenzug, der gestartet war, ist jetzt ein Trauerzug. Wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum reagiert Gott so hart? Aus menschlicher Sicht ist es eine harte Reaktion. Wir verstehen sie nicht. Warum handelt Gott so? Man könnte vielleicht Gott sogar vorwerfen und sagen, hey Gott, war das nicht zu hart? Man hätte das doch anders regeln können. Usa hat doch nichts Schlechtes getan. Er hat doch in deinem Sinne gehandelt. Und wisst ihr, genau so hat David auch reagiert. Lass uns gemeinsam weiterlesen. Die Verse 11 bis 14. Wie reagiert jetzt David? David hat das gesehen. Dieser Usa liegt da jetzt, tot. Und David entbrannte darüber, dass der Herr den Usa so hinweggerafft hatte. Und er nannte jenen Ort Peres Usa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ David die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms, des Gatitas. So blieb die Lade Gottes beim Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate lang. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Eigentlich ist hier steht, und David entbrannte darüber. Eigentlich ist das nicht gut übersetzt. Da steht eigentlich, und David wurde zornig. David wurde zornig. Er war darüber zornig, dass Gott so reagiert hat. Er fühlte sich von Gott nicht richtig behandelt. Und wenn wir gut lesen, schaut mal, er war erstmal wütend, er war zornig. Und was passiert danach? Als Wut und Zorn gewichen sind, bekam David es mit der Angst zu tun. Er fürchtete sich plötzlich. Er wusste nicht mehr, mit dieser Situation richtig umzugehen. Und zu Recht stellt er dann die Frage hier, wie kann ich die Lade denn zu mir bringen? Diese Bundeslade ist ja lebensgefährlich. Was mache ich jetzt? Und diese Seite war ihm neu. Er hat so Gott nicht verstanden. Er kannte so Gott nicht, scheinbar. Und ich glaube, wenn man in unsere heutige Zeit schaut, ist es sehr ähnlich. Wenn Menschen heute berichten, sie haben etwas mit Gott erlebt, und ihr kennt das selbst, die meisten erzählen immer, welche wunderbare Erfahrung das ist, oder? Man war Gott nahe und man fühlt sich gesegnet. Die meisten erzählen etwas Freudiges und Wunderbares dabei, was auch nicht verkehrt ist, das ist absolut richtig. Aber durchweg, wenn wir durch die Bibel schauen, wenn Menschen eine intensive Begegnung mit Gott hatten, was lesen wir in der Schrift meistens? Angst und Furcht und Zittern und Panik, wenn Menschen Gott begegnet sind. Ich möchte, dass ihr mich richtig versteht. Ich weiß, heute leben wir im neuen Bund. Wir haben freien Zugang zu Gott. Gott hat sich aber von damals zu heute, es ist derselbe Gott, den wir anbeten, der Usa das Leben genommen hat. Das heißt, wie gehen wir jetzt damit um? Wie können wir Gott näher kommen? Es geht darum nicht in dem neuen Bund nicht um Umstände, sondern mit welchem Herzen komme ich zu Gott? Was für ein Herz muss ich haben, um Gott nahe zu sein? Das hat sich von damals zu heute nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Das Problem ist heute, dass wir zusehends auch in unserer christlichen Gemeinschaften die Gottesfurcht mehr und mehr verlieren. Du kannst dich da selbst prüfen. Wie stehst du zu Gottesfurcht? Was macht David hier? David lässt hier den Freudenzug auflösen. Er lässt die Lade bei irgendeinem Mann, den er gar nicht kannte, lässt er da. Und das war's. Hier endet heute unser Text. Was machen wir jetzt mit diesem Text? Vor allen Dingen, was hat er heute mit dem Abendmahl zu tun, was wir heute gemeinsam feiern wollen? Nun, ich glaube, dass dieser Text uns heute zum Abendmahl sehr, sehr viel zu sagen hat. Ich habe schon gesagt, wir beten heute genau denselben Gott an, der damals Usa bestraft hat. Gott hat sich nicht verändert. Wir Menschen suchen immer wieder Wege, Gott näher zu kommen. Es gibt richtige Wege und auch falsche Wege. Wir haben es an David hier gesehen. Lass uns noch mal in den Text schauen, was ist hier eigentlich genau passiert. David, wir schauen noch mal zurück, hatte diese wunderbare Idee, er hat Gottes Nähe gesucht. Und das fordert auch Gott von dem Volk Israel in Psalm 27, Vers 8 zum Beispiel. Steht, ihr sollt mein Antlitz suchen, das fordert er von dem Volk Israel. Aber irgendwas ist hier schiefgelaufen. Was ist genau schiefgelaufen? Ich habe mir die Frage gestellt, wer übernimmt eigentlich jetzt für diesen tragischen Fall die Verantwortung? David suchte sich für sein Unterfangen viele Ratgeber. Das war eine gute Entscheidung. Nun, seine Ratgeber, alle seine Ratgeber hatten ein Problem. Welches war das? Welches Problem hatten die? Sie hatten 40 Jahre lang nicht mehr Gottes Angesicht gesucht. Das war das Problem. Das waren seine Ratgeber. Wenn wir Gottes Angesicht nicht regelmäßig suchen, verlieren wir, liebe Geschwister, den Blick für Gottes Willen. Alle seine Ratgeber, sein ganzes Volk. Ich habe mich gefragt, keiner aus dem Volk Israel war da und hat ihn gewarnt und gesagt, David, das, was du machst, ist eine gute Idee, aber du machst es falsch. Sie hätten ihn alle warnen müssen, denn er hat einen großen Fehler gemacht. Wir kommen noch auf diesen Fehler gleich zu sprechen. Sie hätten ihm sagen müssen, David, so wie du das vorhast, geht das nicht. So wie du das machst, geht das nicht. Gott hat klare Anweisungen gegeben, wie man die Bundeslade zu transportieren hat. Lass uns nochmal auf die Bundeslade schauen. Die Bundeslade hier, ihr seht es an diesen Holzstangen, die durch diese goldenen Ringe geführt sind. Die Bundeslade durfte nur getragen werden. Sie durfte nicht auf einem Wagen gefahren werden. Man durfte sie nur tragen mit diesen Holzstangen. Und nicht irgendjemand durfte sie tragen. Es durften nur die Leviten bzw. die Priester hatten diese Aufgabe. Niemand durfte die Bundeslade sonst berühren und transportieren. Gott gibt dort ganz klare Anweisungen in 2. Buch Mose 25 oder 4. Buch Mose Kapitel 4. Könnt ihr gerne nachlesen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und genau das ist hier passiert. Sie hätten es wissen müssen. Sie hätten es wissen müssen. Und diese Unwissenheit, dieses nicht in der Nähe Gottes zu sein, kann manchmal sehr tragische Folgen auch in unserem Leben haben. Wenn wir von Gottes Nähe uns entfernen, kann das tragische Folgen haben. Und die Sehnsucht nach dem Ort, in dem der Herr in der Mitte ist, ist eine Sache. Aber es ist etwas völlig anderes, diesen Wunsch auf die richtige Weise in die Tat umzusetzen. Wir sehen hier, es gibt richtige Wege und es gibt falsche Wege. Und David hat das erkannt, daher hat ihm Er hatte diese Panik, diese Furcht und diese Angst ergriffen, weil er wusste, welche Lösung habe ich jetzt? Wie kann ich denn jetzt Gott näher kommen? Und es gibt mir eine Sache, tiefen Frieden und Freude durch diesen Text, auch für das heutige Abendmahl. Wenn wir unser Leben als Christen, als Nachfolger Jesu einmal betrachten, wie oft versuchst du, dein Leben Gott wohlgefällig zu führen? Ich denke, dass wir alle diesen Wunsch haben und uns auch unsere Mühe da reinsetzen, Gott wohlgefällig zu leben. Wie oft versuchen wir jeden Tag mit Gottes Hilfe ihm Ehre zu bringen? Wir dienen, wir tun viele Dinge um des Evangeliums willen. Wir singen, wir spielen, wir arbeiten mit unseren Händen, wir erzählen Menschen von Gott. Das machen wir alles zu seiner Ehre. Wir laden zu Jesus Christus ein. All das tun wir zur Ehre Gottes. Und scheinbar sind das immer gute Motive. Und das Wort Gottes bestätigt auch so unser Handeln. Wir sollen so tun. Und dann jetzt ganz ehrlich, sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber es ist bei mir so. Wenn wir all unsere Dinge, die wir für Gott tun, einmal vor den Herrn prüfen, selbst die guten Dinge, ich spreche jetzt nicht von den Sünden und schlechten Taten, wo wir genau wissen, dass es gegen Gottes Wille ist. Wenn wir uns dann prüfen und sagen, okay, habe ich vielleicht irgendwas davon, was ich für den Herrn getan habe, vielleicht ein bisschen auch was für mich getan? Prüf dich da. Hast du vielleicht ein bisschen etwas auch für deine Ehre getan? Weil du gerne ein Lob haben wolltest? Weil du gesehen werden wolltest? Sind scheinbar nicht in allen guten Taten für den Herrn mit bester Absicht vielleicht ein bisschen auch doch selbstsüchtige Motive drin? Ich glaube, David hat das hier in diesem Text genau erkannt. Er hat in diesem Augenblick, wusste er nicht so genau, was er falsch gemacht hat. Er war zutiefst erschrocken. Ihm wurde einfach ganz deutlich, wie unfähig er aus menschlicher Sicht Gottes Nähe auszuhalten und aus menschlicher Sicht auch diese zu suchen. Und lasst uns mal diesen Gedanken mit zum Tisch des Herrn jetzt nehmen. Dieser Gott kann nicht einfach mal ein Auge zudrücken. Paul Washer hat das mal in einer Predigt so wunderbar gesagt. Er sagt, ich sehe ein großes Problem in der Bibel. Und dieses Problem ist, da gibt es einen heiligen Gott. Und ich weiß nicht, wie ich vor diesem Gott bestehen kann. Gott kann nicht einfach ein Auge zudrücken. Ich darf mit meinen Sünden zu Jesus kommen, so wie ich bin, und um Vergebung bitten. Uns scheint das oft immer so klar, weil wir das so frei tun dürfen. Aber es ist etwas Großes und Gnädiges vom Herrn. Ich denke, wir müssen hier einfach in unserer Gottesfurcht einen Schritt weitergehen. Bei Gott gibt es keine Nebensächlichkeiten. Bei Gott geht es um Leben und Tod. Und weil Gott das wusste, weil er so heilig und gerecht ist, braucht es eine Lösung. Und auf diese schauen wir heute. Gott wusste, dass du und ich zu unserer Erlösung nichts beitragen können. Wir können noch so viel Gutes tun und doch versagen wir wissentlich und täglich an denselben Dingen. Gott wusste es. Es braucht eine Lösung, damit wir es in Gottes Nähe aushalten können. Und das ist heute mein Trost, vielleicht auch dein Trost, dass ich all mein Versagen, auch in den vermeintlich guten Absichten, mit Gott in Ordnung bringen kann. Gute Absichten, Eifer, Begeisterung, Freude, sie reichen nicht aus, um vor Gott zu bestehen. Lass uns das nicht vergessen. Ich glaube, wenn der Heilige Geist uns das wirklich offenbart, dann verstehen wir diesen Vers ganz besonders. In Römer 3, Vers 23, Vers 24 sagt uns Paulus, denn es ist kein Unterschied. Egal wie gut du bist oder wie schlecht du bist, sagt dir Paulus, es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit. Mit all deinen Dingen verfehlst du die Herrlichkeit. Paulus sagt dir nicht, du verfehlst die Herrlichkeit nur mit deinem schlechten Leben, mit deinem sündigen Leben. Nein, er sagt, es ist kein Unterschied. Es gibt keinen. Alle haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Was für ein wunderbarer Trost. Und wenn du jetzt zum Tisch des Herrn gehst, dann müsstest du eigentlich auch feststellen, ich habe dem Herrn nichts zu bringen. keine menschliche, persönliche Prüfung kann dich vor Gott gerecht sprechen. Du kannst dich noch so gut prüfen. Und wenn du dann ganz wie David mit dieser Gottesfurcht erkennst, ja, wie kann ich denn jetzt in Gottes Nähe treten? Wie kann ich seine Nähe suchen und dort auch bestehen? Dann ist das genau diese Zerbrochenheit, diese Demut, die vor dem Herrn gilt, die uns heute durch seine Gnade bestehen lässt. Gerade wenn du jetzt sagst, ja, ich bin eigentlich nicht würdig, aber Jesus macht mich würdig. Damals war Gott durch diese Bundeslade zu suchen. Er wohnte durch diese Truhe bei seinem Volk. Und ich finde diesen Vers so wunderbar, den ich euch gleich zeigen werde, Jesaja 57. Es gibt zwei Orte, wo Gott wohnt. Zwei Orte. Welche sind das? Lasst uns lesen in Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und der Habene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, um bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Warum sagt uns das hier Wort Gottes hier so klar, dass er nicht bei den Starken und Selbstgerechten wohnt? Ich habe mich gefragt, möchte eigentlich Gott, dass wir uns permanent schlecht fühlen? Ist das Gottes Absicht, immer mit diesem negativen Gewissen rumzulaufen? Ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht ist. Gott möchte ja gerade, dass wir mit seiner himmlischen Freude durch das Leben gehen. Aber damit wir diese erkennen, führt er uns hinab in die Ehrlichkeit und Vernunft. Der gefallene Mensch muss durch diese Verzweiflung des eigenen Versagens gehen, um die göttliche Freude zu erleben. Ich habe das mal von Ortlund und Luther euch mitgebracht, die gesagt haben, sehr treffend, wie ich finde, man erlangt die Fülle nur, indem man sich der Leere stellt, sagt Ortlund. Und Luther hat einmal gesagt, wer völlig an sich selbst verzweifelt, er wählt sich nichts als Mittel zum Heil, sondern erwartet, dass Gott handelt. In Jesus Christus, könnte man hier dazu sagen. Wenn du also heute über dein Leben nachdenkst und dann dir dieser, vielleicht wieder neu, dieser heilige Anspruch Gottes erkennst und dann vielleicht nur klagen kannst und dein Versagen siehst, dann möchte ich dir heute Mut zusprechen. Sei guten Mutes. Mit diesem zerschlagenen Geist, mit diesem darfst du zu Jesus kommen. Das ist Gottes Wille, dass du genau mit dieser Erkenntnis sagen kannst, ich habe dem Herrn nichts zu bringen. Und das darf dein Herz wieder erfreuen. Dann darfst du voller Dankbarkeit und Freude dem Herrn in diesem Abendmahl begegnen und ihm danken. Christus zu danken und sich erfreuen an seinem Werk, weil das ist die Lösung für all unser Versagen. Er hat die Lösung geschaffen. Lass uns doch zum Abschluss schauen, was hat David denn jetzt gemacht? Er hat ja irgendwie reagiert. Er wollte ja die Bundeslade bei sich haben. Ich möchte dir eins mitgeben. Es ist nichts Nobles, wenn wir in unserer Grube der persönlichen Verzweiflung sitzen bleiben. Es ist ein viel größerer Fehler, nicht zu fallen, sondern wieder aufzustehen oder nicht aufzustehen. Gott möchte das nicht. Bleib nicht sitzen in deiner Verzweiflung. David ist in dieser Verzweiflung nicht sitzen geblieben. Er hat gesehen, dass die Lade war jetzt beim Obed-Edom und er wurde dort gesegnet. Und er hat den Segen Gottes gesehen und sein Wunsch, von Gott gesegnet zu werden, war noch viel größer. Was hat er gemacht? Er hat sich das 3 Monate angeguckt. Er hat gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Die Bundeslade muss hier hin. Ich will diesen Segen hier bei mir haben. Ich will Gott in meiner Nähe haben. Was hat er gemacht? Er lässt die Priester und Leviten holen. Er holt sich nochmals geistlichen Rat. Er hat ja beim ersten Mal alle gefragt, aber nicht so richtig. Und Gott hat er gar nicht gefragt. Und dann müssen sie nachgeschlagen haben. Wir lesen es nicht genau, aber sie müssen nachgeguckt haben im Gesetz. Er hat das Wort Gottes genommen, die Richtschnur. Und schaut mal, was er dann getan hat. Das finden wir später in 1. Chronik 15, die Verse 13 bis 15. Er lässt die Priester und Leviten kommen und dort steht, denn das vorige Mal, also das erste Mal, wo er den Wunsch hatte, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. So heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sie legten, wie es Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Wir sehen hier, dass David nicht verzweifelt ist. Er hat nachgeschlagen, er hat nachgelesen, er hat Gott gesucht. Und das dürfen wir heute auch mitnehmen, so wie David es getan hat. Wir dürfen, wenn wir auch unsere Schuld erkennen heute, und dafür schauen wir auf das Kreuz, dann dürfen wir mit Freude Buße tun, Frieden finden mit unserem Herrn, ihn wieder mit frohem Herzen suchen und in unser Leben mit ihm weitergehen, in der Nachfolge gestärkt weiterleben. Ich kann dem Herrn nichts bringen. Ich kann dem Herrn nichts bringen. Konfrontiere dich immer wieder mit dieser Lehre, das lässt dich wachsen in der Gottesfurcht. Und dann wohnt der Herr in dir und das ist ein gutes Fundament, um in Christus zu wachsen. Und das wünsche ich dir, dass du in dieser Gottesfurcht wächst und dich immer wieder auch damit konfrontierst, dass wir dem Herrn nichts bringen können. Gott segne uns alle beim Nachdenken und auch beim Ausleben. Amen.